deutscher Meister mit Wolfsburg und vierfache Pokalsiegerin. Dazu Auslandsstationen in England und Italien. Ich habe viel in meiner Fußballkarriere erlebt. Heute verrate ich euch, wie es damals als kleines Mädchen war, Profifußballerin werden zu wollen und welche Strapazen damit verbunden waren. Ich bin Julia Simic. Heute erzähle ich euch meine Geschichte. Scheiße, Mann, jetzt sind wir also fame. Ey, oh, was geht? Ey, oh, was geht?
Julia, herzlich willkommen bei meine Geschichte. Ich freue mich sehr. Jetzt habe ich gerade von dir erfahren, du bist nur wenige Kilometer von hier entfernt geboren. Du warst ja jetzt auch viele, viele Jahre unterwegs und hast dich aber dazu entschlossen, doch wieder jetzt hier in die Heimat zu ziehen. Deine Mama wohnt hier einen Katzensprung entfernt, dein Bruder ehrlicherweise auch. Warum hast du dich dazu entschlossen, jetzt doch dauerhaft wieder nach Fürth zu gehen? Nach tollen Stationen, London, München, Mailand.
Ja. Papa wohnt übrigens auch nicht so weit weg. Ja, gute Frage. Ich bin ja quasi jetzt so das erste Mal seit meiner Fußballzeit heimgekommen und wohne jetzt das erste Mal auch fest wieder hier zu Hause in der Nähe von meinen Eltern, von meiner Familie quasi und von meinem Ursprung. Und es war eigentlich nie so mein Lebenstraum, jetzt irgendwie in Fürth oder in Nürnberg dann zu leben, aber hat sich so ein bisschen ergeben.
Ich meine, es haben ja auch viele Leute darüber diskutiert, warum wechselst du von der Eintracht jetzt dann als Co-Trainerin in die Schweiz? Was waren denn, war einer der Gründe auch, dass du dann öfter hier sein kannst oder hat das gar keine Rolle gespielt?
Doch, Luft zum Atmen hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Ich habe jetzt bis vor 4,5 Jahren selbst Fußball gespielt und war quasi die letzten 16 Jahre davor immer so in diesem Alltagsgeschäft Fußballprofi, irgendwie jeden Tag auch an einem gewissen Stundenplan, Schedule so zu hängen, Wochenenden irgendwie immer belegt und auch immer fremdbestimmt. Und ich bin jetzt, dadurch, dass ich eben wieder im Verein auch tätig war als Trainerin, wieder viel im Bus gesessen, jeden Tag auf dem Platz. Total tolle Erfahrung, möchte ich auf gar keinen Fall missen, war unheimlich lehrreich auch. Aber jetzt dann auch schon gemerkt, so das private, soziale Umfeld gab es eigentlich nicht mehr. Und ich habe, glaube ich, auch wenig Kontakt so zu meinen engsten Leuten. Und auch den Kontakt, den ich hatte, war eigentlich kein Qualitätskontakt in dem Sinne, wo man irgendwie mit dem Kopf auch mal so bei der Sache war, sondern ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen in dem Job, in dem Beruf, in dem Hustle mit ein, zwei anderen Tätigkeiten, die ich irgendwie neben dem Fußballer-Trainerin-Dasein noch hatte, irgendwie ein bisschen verloren. Und das war, deshalb kam die Anfrage, das war jetzt nicht proaktiv. Ich hätte es auch durchgezogen noch, die Saison. Aber als die Anfrage kam, habe ich schon auch darüber nachgedacht und mich dazu dann entschieden.
Warst du erschöpft?
Ja, doch. Mhm. Erschöpft, glaube ich, trifft es gut. Und ich habe immer gesagt, wurde ständig konfrontiert, wann entscheide ich mich denn jetzt mal für einen Beruf. Ich habe Fußballcamps gemacht, ich habe meine Trainerinnenkarriere angetrieben, eben zuletzt eben auch täglich. Und
Expertin
ab und zu irgendwie auch noch. Und nicht nur
ab und zu. Ne?
Auch auf einer regelmäßigen Basis, genau. Ja. Und wurde auch, eigentlich auch nur als Expertin wahrgenommen oder werde ich. Oft bekomme ich die Frage gestellt, was machst du eigentlich neben Sky?
Ja.
Und dann sage ich, ich bin eigentlich so 99% Fußballtrainerin und irgendwie auch dafür lebe ich und dafür brenne ich irgendwie auch
Stört
am meisten.
Dich das?
Nein, weil das ist nicht meine Expertise, Expertin zu sein. Meine Expertise ist, ich war Fußballerin, ich lebe den Sport, ich liebe ihn, ich atme ihn und ich bin, glaube ich, jetzt auch an einem Punkt, wo ich sage, ich verstehe ihn nochmal auf einer ganz anderen Ebene und aus einer ganz anderen Perspektive. Und das ist was eigentlich gar nicht gesehen wird. Ich werde mit Lothar Matthäus oft in Verbindung gebracht. Ich bin im Urlaub und die Leute sprechen mich an und fragen mich, wo ist Lothar? Und eigentlich würde ich mich gern anders auch definieren. Auch, sage ich bewusst, weil ich fände es ein unheimliches Privileg, Samstagabend in vollen Stadien mit Lothar, mit Sebastian Hellmann, mit Wolf über Fußball zu fachsimpeln und auch meine Expertise dazugeben zu dürfen. Aber ich würde mich schon auch gern als Fußballtrainerin wahrgenommen sehen wollen.
Wir sprechen da gleich noch ausführlicher drüber, ne, über deine Expertinnen-Tätigkeiten, wie es dazu kam. Wie schwierig war es denn, dir einzugestehen, dass du vielleicht etwas kürzer treten musst, weil du einfach erschöpft bist und demzufolge nicht tagtäglich auf dem Trainingsplatz zu stehen?
Es ist ja ein Prozess und man darf es auch nicht falsch verstehen. Ich habe die Arbeit auch jeden Tag total geliebt. Es ist dann nur irgendwie was dann, es ist so ein Gedanke in mir auch entstanden, glaube ich, der einfach so ein bisschen war, okay, irgendwo an irgendeiner Front muss ich ein bisschen weniger machen.
Einfach. Aber Julia, warum hast du dann nicht gesagt, ich höre auf mit dem Expertinnen-Dasein, wenn du doch auch, wie du gerade beschrieben hast, lieber, weil das 99% deiner Arbeit ist, als Trainerin wahrgenommen zu werden?
Ich würde gar nicht sagen lieber, aber ich würde gern auch als Trainerin wahrgenommen werden. Ich glaube, es ist, das eine ist ein Privileg, das andere ist mein Beruf. und vielleicht sogar auch meine Berufung. Und Trainerin sein bin ich jetzt wahrscheinlich nicht nur die letzten 4,5 Jahre meines Lebens und das nächste halbe Jahr, sondern das werde ich wahrscheinlich hoffentlich, und so habe ich es eigentlich auch vor, die nächsten 10, 20 Jahre meines Lebens auch noch sein dürfen. Und man muss, glaube ich, nur an manchen Stellen seines Lebens irgendwie so ein bisschen abwägen. Und wie gesagt, ich hätte die Saison, glaube ich, auch super gut durchmachen können. Habe aber einfach trotzdem gemerkt, und so ehrlich, glaube ich, darf ich sein und muss ich irgendwie auch zu mir sein, dass ich schon auch gemerkt habe, so die Luft zum Atmen wird weniger. Ich bin nicht mehr völlig energiegeladen von jedem Topspiel nachts nach Hause gekommen und stand am nächsten Tag um 11 oder um 14 Uhr wieder auf dem Platz und habe meinen Matchplan im Zug noch schnell fertig gemacht. Und so, das war natürlich auch Teil der Wahrheit, und habe aber 95% meiner Gedanken an diese Mannschaft und mein Trainerteam und den Staff und meine Aufgaben bei Eintracht Frankfurt natürlich investiert und auch super gern, aber einfach gemerkt, alles zusammen war im letzten halben Jahr einfach unheimlich anstrengend.
Ja, ist ja ehrlich. Wir sprechen gleich drinnen weiter und gucken uns aber jetzt erstmal an, wie du hier
Fürth lebst. Ja? Ja, sehr gerne.
Was wir dazu sagen müssen, Julia, natürlich, du wohnst nicht alleine hier.
Ja,
du hast eine WG mit
Coco. Meine WG, ja, genau.
Ja. 15 Jahre alt schon?
Ja, im 15. Lebensjahr.
Ah, 14
und ein paar zerquetschte.
War sie denn auch schon immer mit bei all den Stationen dabei? Ja, also Mailand, London.
Ja, Coco spricht Italienisch, Englisch, Deutsch, Bayerisch.
Ach Gottchen.
Ja.
Hat aber wirklich ganz bezaubernde Hündin. Ja. Was ich natürlich gesehen habe, als wir reingekommen sind, hier hängen einige Trikots.
Ja.
Sind das alles Trikots von dir oder auch getauschte?
Nein, das sind nur meine. Nur das sind quasi meine ganzen Stationen als Spielerin und quasi so ein bisschen Trainerin auch noch, ja.
Welche Station war die emotionalste?
Emotionalste wahrscheinlich schon irgendwie die erste Station mit Bayern. Mhm. Einfach weil Bayern ist nach wie vor am meisten in meinem Herzen verankert. Zwar mein Profi-Start oder mein Start ins Profi-Dasein und dementsprechend so dieses klassische, banale Mir-ist-an-mir-Gefühl habe ich irgendwie bis heute mit den Bayern. Mhm. Also wenn ich bin schon irgendwie so ein, ja, so trag das noch in mir.
Würdest du sagen, das Bayern-Fan?
Ich brenne für Bayern irgendwie schon, ja, absolut, ja.
Und sag mal, weil wir ja auch angesprochen haben, AC Mailand, toller Verein, West Ham United, ne, London, unglaubliche Stadt. In welchem Land hast du die meiste Wertschätzung erfahren?
England.
Ja?
Ja, England. England war mit West Ham damals, war so eine Auslandserfahrung, war meine erste Auslandserfahrung, relativ spät. Leider, das ist was ich wirklich auch ein bisschen bereue, dass ich so spät erst den Sprung ins Ausland gemacht habe. Gibt auch Gründe dafür, aber das war das erste Mal, dass ich irgendwie frei Fußball spielen konnte. Weg von Erwartungshaltungen, von, ich hatte immer diesen Traum, Nationalmannschaft zu spielen. Das wurde mir lange verwehrt geblieben, aufgrund von unterschiedlichen Gründen wahrscheinlich, aber als ich dann in England war, konnte ich so das erste Mal völlig befreit Fußball spielen. Mhm. Und glaube ich auch ganz gut, war dann leider irgendwie schon in einem Status, wo ich viel verletzt war mit meinem Knie, aber da hatte ich so das Gefühl, da konnte ich einfach ich sein und da wurde ich auch am meisten, glaube ich, gewertschätzt.
Ja. Warum bist du so spät dann erst ins Ausland gegangen?
Ich hatte die erste Nationalmannschaftsnominierung 2011. Es war nach der Frauen-WM im eigenen Land. Ich war damals knapp 21 und habe irgendwie schon lange drauf gewartet, auch wenn ich noch so jung war. Und habe mich dann in dem ersten Training auch schwer verletzt, habe mir das Kreuzband gerissen. So ein bisschen am Peak quasi ins Tal gefallen, aber mit einer unheimlichen Motivation schnell zurückzukommen. Bin zurückgekommen, nach 7 Monaten stand ich wieder auf dem Platz, habe mir aber wieder das Kreuzband gerissen. Und dann hat es nochmal 5 Jahre gedauert, bis ich dann mein Debüt geben konnte. Ja. Und diese ganzen Jahre und auch noch 2, 3 Jahre danach habe ich eigentlich immer gedacht, ich muss in Deutschland bleiben, um irgendwie diesen Traum Nationalmannschaft irgendwie leben zu können.
Ja. Wie lange hat es denn gebraucht, bis du mit dem Thema Nationalmannschaft, was du ja gerade angesprochen hast, deinen Frieden schließen konntest?
Frieden schließen, weiß ich nicht, ob man es so nennt oder nennen muss. Ich habe damals bei meinem ersten Länderspiel, es war dann 2016, auch gar nicht so viel Freude empfunden. Das war irgendwie eher Erleichterung. Ich hatte zwischenzeitlich irgendwie die Möglichkeit, Davor Šuka hatte mir irgendwann meine E-Mail geschrieben, vom kroatischen Verband für Kroatien zu spielen.
Kroatische Wurzeln, ne?
Genau, kroatischen Wurzeln. Ich habe mit dem Land, außer dass meine Mama da geboren wurde und herkommt, nichts zu tun. Also ich spreche weder die Sprache besonders gut, noch fühle ich mich damit irgendwie beheimatet. Und deshalb war mein Traum und mein Ziel und irgendwie auch meine einzige Möglichkeit für eine Nationalmannschaft zu spielen, Deutschland. Und als das dann endlich passiert ist, war das wie so zum Glück. und Erleichterung. Mhm. Viel mehr als Freude zum Beispiel.
Schade eigentlich.
Total schade und deshalb irgendwie hatte ich schon immer so den Traum, dieses Trikot nochmal öfter zu tragen und das blieb mir aber irgendwie einfach verwehrt und das ist bis heute was, was natürlich einfach so schon noch so nachwirkt, glaube ich auch. Ja.
Ja, schade, weil du ja dann am Ende doch eine tolle Karriere dann hattest, allgemein. Wenn ich in dein Schlafzimmer schaue und die Tür ist ja offen, steht da eine Urkunde.
Ja.
Und eben konnte ich ja schon ein bisschen drauflinsen, ist es deine A-Lizenz.
Ja.
Steht diese A-Lizenz, wenn wir mal hingehen, steht die da immer direkt vor dem Bett oder nur jetzt, weil wir heute hier sind?
Also sie steht da immer irgendwie, ich habe sie jetzt mal aufgestellt, auch einfach schon natürlich, weil ich mich zuletzt auch wieder ein bisschen damit beschäftigt habe und da auch nochmal, ich habe sie von einem Jahr jetzt abgeschlossen, ja. War auch ein weiter und harter Weg, auch überhaupt erstmal reinzukommen. Ich war zu dem Zeitpunkt 3,5 Jahre Trainerin, 2 Jahre beim DFB, 1,5 Jahre in der zweiten Bundesliga als Co-Trainerin und hatte große Schwierigkeiten, auch reinzukommen.
Ist das, empfandest du das als unfair?
Also es war unfair, glaube ich, wenn man einfach über auch Chancengleichheit und Trainerinnenausbildung spricht. Ich habe damals auch die Lizenz mit Sven und Lars Bender zum Beispiel gemacht, die genau den gleichen Weg wie ich hatten. Die waren im unteren DFB-Bereich als Co-Trainer, U15 bis U17 war ich auch. Und dann war ich eben schon 1,5 Jahre Trainerin im Erwachsenenfußball, quasi, also in der zweiten Frauenbundesliga. Und die Begründung, weshalb es schwierig ist für mich, da reinzukommen, war eigentlich, zweite Frauenbundesliga zählt nicht als Pfad, um sich überhaupt dafür zu qualifizieren.
Jetzt muss man dazu, du hast ja keine andere Möglichkeit. So.
Es gibt wenig Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel, es gab lange eine U17-Juniorinnen-Bundesliga, die gibt es nicht mehr. Wir haben keine vergleichbaren Strukturen, wie es im Männer-Jungen-Fußball ist. Es gibt keine NLZs, es gibt wenig Ligen unter der ersten und zweiten Frauenbundesliga, die noch ansatzweise professionell sind. Deshalb als Frau, als Trainerin, überhaupt diesen Beruf ausüben zu können, um sich dann eben aber auch als Trainerin weiterbilden zu können. Mhm. Unheimlich schwierig, Riesenproblem, glaube ich, auch in Deutschland. Hat sich dann total schnell, also die Leute haben das alle verstanden, wo ich herkomme, meine Begründung. Und es wurde dann auch verändert.
Ja.
Aber darüber muss man schon natürlich auch nachdenken, dass man es weiter einfach verbessert, erleichtert, Türen wieder öffnet und einfach auch Frauen, es gibt 3%, unter 3% der A-Lizenzinhaber sind Frauen. Ich glaube, das ist eine gravierende Quote, wenn wir drüber sprechen.
Wenn wir noch einmal kurz auf die Trainerlizenz zu sprechen kommen, glaubst du oder sagst du, dass Frauen dahingehend benachteiligt werden?
Ja, benachteiligt dahingehend, weil einfach, man muss sich das vorstellen, ich habe damals meine C- und B-Lizenz recht früh gemacht, ich war 20 und 22, ja. Hatte immer das Glück, dass ich so ein paar Mentorinnen um mich herum hatte, aber du kommst dann als junge Trainerin in irgendwie einen Saal mit 25, 30 Männern. Das ist ja an sich erstmal irgendwie so ein Umfeld, eine Umgebung, die auch einschüchternd sein kann. Das sind in der Regel Ausbilder, das sind Männer.
Ja.
Und in der Regel Teilnehmer, die im Männer, Jungen, männlichen Nachwuchs, wie auch immer, tätig sind. Das ist, glaube ich, alles an sich sehr, sehr auf den Mann und auf den männlichen Sport ausgerichtet. Und ich war jetzt in der A-Lizenz, wir hatten 17 TeilnehmerInnen, 4 Frauen und aber, glaube ich, insgesamt 7 Teilnehmer, die im Frauenfußball auch tätig waren.
Aber also Männer, die im Frauenfußball...
Richtig. Ja, okay. Und es ging aber eigentlich nur um Männerfußball. Egal, ob Analysen oder Trainingseinheiten oder egal, welche Bilder wir gesehen haben, es war immer Männerfußball orientiert. Und ich glaube, da muss man sich öffnen, weil auch diese Männer, die ausgebildet werden, theoretisch ja auch irgendwie im Frauenfußball mal arbeiten können. Ist ja mittlerweile irgendwie auch ein professionelles Umfeld, was man durchaus ambitioniert nennen kann. Deswegen, glaube ich, muss man da schnell umdenken. Und auch irgendwie so da auch gedanklich diese Tür wieder öffnen in diesem Frauenfußball.
Was sind denn Lösungsvorschläge?
Sprache. Wir haben vorhin über Gendern gesprochen. Es ist, glaube ich, auch sich angesprochen zu fühlen für einen Trainer. Es muss aus meiner Sicht nicht alles verändert werden, aber ich glaube, man muss Frauen bewusst ansprechen. Dass nicht nur diese Trainerausbildung sich um männliche Teilnehmer und um das männliche Berufsfeld mit Spielern und mit der Männer-Bundesliga und mit Männer anderen Ligen irgendwie sich irgendwie auch beschäftigt, sondern dass man vielleicht auch ganz bewusst Gäste beispielsweise einlädt, die aus dem Frauenfußball kommen. Wir hatten auch immer wieder Guest-Speaker dann vor Ort, die aus dem Männerfußball kamen.
In diesen Ausbildungen.
Ja. Dass man einfach bewusst auch Transparenz schafft. Ey, da, sowohl du als auch ich sind irgendwie angesprochen von diesem Kurs. Mhm. Und das ist, glaube ich, absolut lohnenswert, weil ich glaube, es gibt ganz viele Frauen, und da ist jetzt die Ausbildung der eine Bereich, aber dann eben auch Berufsfelder zu schaffen, wo Frauen einfach auch arbeiten können.
Dann setzen wir uns jetzt mal hin und sprechen dann auch über die vergangenen Jahre in deiner Spielerin- und Trainerinnenkarriere. Ja. Komm, Kokon.
Wann hat denn dein Bruder gemerkt, dass du besser bist als er?
Wenn er das hören würde. Also ich glaube, ich habe mich letztens mit meiner Mama darüber unterhalten, ob er eigentlich darunter gelitten hat, dass ich irgendwann, klar, ich bin dann irgendwann zu Bayern gewechselt mit 16 Jahren und in der Schule natürlich hieß es immer, ersten Länderspiele und so, deine Schwester ist ja besser als du. Ich war nie besser als er, weil er war ein super Fußballer. Er war halt einfach ein Junge und dementsprechend nicht so erfolgreich am Ende. Und ich glaube, es hat mir total geholfen und gut getan. Ich glaube, er hat es mir nicht immer leicht gemacht. Ab und zu hat er mich mitgenommen zum Fußballspielen mit seinen Jungs und seinen Kollegen. Aber da musste ich schon immer kämpfen, dass er mich mitgenommen hat. Aber das ist natürlich die beste Schule, wenn du dann mit älteren Jungs auch noch Fußball spielen kannst, so Woche für Woche. Das war eine gute Schule, ja.
Wann hast du denn den Respekt der älteren Jungs dann bekommen?
Relativ schnell eigentlich immer. Es war immer der gleiche Ablauf. Erstmal wollte keiner, dass Mädchen mitspielt. Dann hat es ein paar Momente gedauert, bis ich irgendwie mal an den ersten Ball irgendwie gelangt bin. Mhm. Und dann musstest du halt irgendwie liefern. So war mein ganzes Leben so. Dann musste es auch passen. Ja. Und dann irgendwie Quatsch zu machen, war Quatsch. So, dann, glaube ich, so mit den ersten Kontakten haben sie dann schon mal begriffen, cool, die kann ja irgendwie Fußball spielen. Ja. Und dann ging es immer schnell. Dann ist man irgendwie so akzeptiert als Fußballer. Ich habe mir dann mit 12 Jahren die Haare kurz schneiden lassen. Einfach, weil ich wollte das so loswerden, dieses Exoten-Dasein, immer dieses Mädchen und ich muss immer drum kämpfen und als ich dann aussah wie ein Junge, so für 1,5 Jahre, war halt mein Leben ein bisschen leichter. Hatte ich irgendwie kurze Haare, blondiert, einen oder anderen Liebesbrief von einem Mädel irgendwie in der Schule dann zwischenzeitlich bekommen, ja. Das war halt irgendwie so eine Phase, ich glaube viele Mädels, viele Fußballerinnen kennen das so ein bisschen, weil man einfach, glaube ich auch, ich habe bis ich 16 war nur mit Jungs Fußball gespielt. Ich wollte halt einfach dazugehören.
So. Gab es mal eine Zeit, wo du lieber ein Junge gewesen wärst?
Ja. Mhm. Ja, das war eigentlich die Zeit. Wir sind dann auch mal ins Trainingslager gefahren oder Abschlussfahrten so mit den Vereinen, wo es immer halt, bei mir musste immer jemand dabei sein, Mama oder Papa, dass ich dann irgendwie da schlafen konnte. Nach dem Training oder nach dem Spiel irgendwie musste ich aus der Kabine dann oder hatte immer meine eigene Kabine, um mich irgendwie umzuziehen. So, das sind halt dann so Erschwernisse, die dazugehört haben. Das hat mich nicht davon abgehalten, aber ich wollte es halt einfach mit dem Haarschnitt irgendwie lösen. Mhm. Das hat nicht geklappt, alles.
Dann kommen wir jetzt auf Sky zu sprechen. Du bist bei uns Expertin beim Topspiel. Du weißt ja, dass ich dich als Expertin bei uns wirklich sehr schätze. Hattest du denn dennoch Bammel vor der Aufgabe? Weil Topspiel ist natürlich größtmögliche Bühne. In der Regel spielen da auch die Bayern, oft auch gegen Borussia Dortmund, gucken natürlich Millionen Menschen zu. Und Männerfußballspiele sind nun mal eine Männerdomäne. Hattest du also auch Sorge vor dem Echo, was das auslesen könnte?
Ja, also klar, ich habe irgendwie für mich einfach dann so die Entscheidung getroffen, wenn ich es mache, dann mache ich es so gut, wie ich es kann und ich bereite mich zu 100% gut drauf vor. Das sind alles andere. Vor allem anderen habe ich keine Angst. Ich habe keine Angst vor einer Kamera. Ich habe keine Angst vor einem Gesprächsgast. Der einzige war mal Oliver Kahn, der kam zum Tisch und da habe ich so gemerkt, okay, jetzt höre ich gerade ein bisschen meinen Herzschlag. Oliver Kahn habe ich damals vor Jahren an der Säbener Straße gesehen, wie er trainiert hat, wie ein Wahnsinniger. Und da hatte ich das erste Mal, oder das einzige Mal, glaube ich, auch das Gefühl, nicht, weil ich die anderen nicht respektiere, aber Oliver Kahn war einfach anders.
Als er zusammengeknallt ist mit Lothar Matthäus.
Ja, ist ein bisschen mit Lothar Matthäus.
Da hast du doch so eine kleine Karikatur, ne?
Genau, ich glaube, ich bin in der Mitte. Ich war irgendwie nur noch am Gucken und dachte so, hoffentlich geht es gut aus. Aber ich bin der Puffer zwischen Lothar und Oliver Kahn. Aber ich habe davor nie Sorgen gehabt. Also es war meine Expertise, die ich irgendwie einbringen kann, die ich hoffentlich irgendwie zu einem gewissen Standard auch einbringe, versuche ich so gut wie möglich hinzubringen und alles andere kann ich ja nicht beeinflussen. Und natürlich gab es auch negatives Echo. Und natürlich gab es am Anfang auch, ich will jetzt nicht sagen, riesen Shitstorm, aber es gab natürlich auch Social-Media-Kommentare, die auch mal ein bisschen unter die Gürtellinie gingen.
Hast du die immer durchgelesen?
Nicht immer durchgelesen, aber natürlich kriegst du es mit.
Und was macht das mit dir?
Ich habe es immer versucht, so zu filtern. Die Sachen, die Quatsch sind, die einfach völlig unproduktiv und nicht konstruktiv sind, die waren mir mehr oder weniger egal. Ich kann nichts für meine Stimme, ich kann nichts dafür, dass ich blond bin, dass ich so groß bin, wie ich bin oder dass ich halt eine Frau bin. Das sind klar irgendwie unqualifizierte Kommentare. Ich habe aber die ersten Sendungen, glaube ich, war ich sehr laut. Mein erstes Topspiel war vor der Süd in Dortmund. So, da musste ich erstmal, glaube ich, mich so ein bisschen einpendeln, einpegeln und konstruktive Kritik, top, fand ich immer gut. Meine Mama sagt mir auch immer, sprich nicht so schnell, sprich nicht so laut, sprich vernünftig, sei nicht so gemein zum Lothar. Aber so, mit sowas kann ich was anfangen. Aber ich glaube, so dieses negative Echo, was völlig unqualifiziert ist, Davon konnte ich mich zum Glück immer ganz gut lösen.
Nach wie vor?
Ja, nach wie vor. Ja.
Wie lange hat es denn gebraucht, bis du diese Akzeptanz auch innerhalb der Liga, innerhalb der Protagonisten, innerhalb der Fernsehschaffenden und innerhalb des ganzen Kosmoses gespürt hast?
Schon relativ schnell, glaube ich. Ich bin damals dann auch zu Eintracht Frankfurt gewechselt, auch mit Markus Grösche gesprochen. Mhm. Ich habe damals auch schon diesen Job bei Sky gemacht, da ging es auch mal darum, macht das irgendwie Sinn, das weiterzumachen? Darf ich das von Vereinsseite aus? Weil theoretisch steht dann da Olli Glasner damals oder Dino Toppmöller und eventuell kriegen Frankfurt als Topspiel. Und wie sieht das eigentlich der Verein? Und ich fand damals die Herangehensweise von Markus top, weil er gesagt hat, ich finde das gut, wie du es machst. Wir helfen dir mit Inhalt, wie wir es können. Und am Ende vertrauen wir dir. Und es ist irgendwie auch Mehrwert für uns als Verein. Und ich glaube, so dieses Standing habe ich mir vielleicht irgendwie dadurch auch ein bisschen vorher erarbeitet, weil ich versuche ja, das Ganze auch konstruktiv zu machen und auch so nicht jetzt irgendwie wahllos jemanden in die Pfanne zu hauen, sondern das, was ich erkenne, das, was ich sehe, das, was ich beisteuern kann, soll ja immer irgendwie auch verständlich sein. Ist natürlich meine subjektive Meinung, aber da ist das Gefühl, so ein großer Mann im Fußball, wie Markus Grösche ist und einflussreich und in einer großen Entscheiderposition, dass er mir dieses Vertrauen auch gibt, das habe ich dann schon irgendwie so als Kompliment irgendwie auch gesehen.
Ja. Begegnest du denn nach wie vor mehr Häme, weniger Wertschätzung oder sonstige negative Begleitumstände, wenn du samstags in den Bundesliga-Stadien unterwegs bist?
Weniger. Ich habe häufig das Gefühl, dass die Leute sagen, ey, du machst es gar nicht schlecht. Am Anfang haben sie häufig gesagt, du machst es gar nicht schlecht für eine Frau.
Das ist natürlich...
Okay, ist es ein Kompliment? War total als Kompliment gemeint.
Ist natürlich
hey, ist es ist schwierig, es so zu akzeptieren oder anzunehmen, aber ich weiß, was er in dem Fall dann meint.
Was denn?
Dass sie halt nichts erwarten, beziehungsweise im Negativen irgendwie komplett gedanklich, ja, fällt mir selber schwer nachzuvollziehen, aber es ist halt absolut keine Normalität gewesen. Ja. Jetzt mittlerweile ist fast an jedem Tisch, fast in jeder qualifizierten also
jeder
Sendung.
Sender, ne? Jeder Sender hat
irgendwie seine Expertinnen mittlerweile auch.
Ja.
Und das glaube ich auch, was ein bisschen organisch natürlich jetzt auch gewachsen ist, jetzt mittlerweile auch schnell gewachsen ist, aber ich glaube, dadurch wird es halt normaler. Je öfter du was siehst, je öfter du was hörst, je öfter du was wahrnimmst, desto normaler wird es. Deswegen plädieren wir ja im Frauenfußball auch so viel für Sichtbarkeit. Man muss dieses Produkt sehen, man muss den Mädels zeigen, wo es hingehen kann, wer die Spielerinnen sind, wer die Trainerinnen sind, wer die Schiedsrichterinnen sind, wer die Expertinnen sind. Es gibt jetzt ein Berufsfeld, Expertin, vielleicht irgendwann Kommentatorin. So, das gab es bis vor ein paar Jahren nicht. Es gab Journalistinnen, ja, die Fragen gestellt haben, die es teilweise toll gemacht haben, aber es gab niemanden, der es analysiert hat als Frau oder wenig. Und das ist, glaube ich, was schon auch in den letzten Jahren entstanden ist, weil es ein paar Vorreiterinnen wahrscheinlich jetzt auch gab.
Du bist ja eine der Vorreiterinnen. Wie stolz macht dich das denn? Ich meine, wenn du jetzt mal zurückschaust, als du 13 warst, hast du dir die Haare geschnitten, weil du ein Junge sein wolltest, damit du irgendwie mehr akzeptiert wirst und vernünftig mit dir umgegangen wird. Mhm. Heute bist du eine Vorreiterin für viele oder für den kompletten Frauenfußball, weil du eben als Expertin in dieser Männerdomäne Samstag für Samstag mit Lothar Matthäus, der einer der größten Fußballer, die es jemals auf diesem Planeten gab. Wie stolz macht dich das, wenn du zurückblickst auf die letzten 15, 16, 17 Jahre?
Stolz, weiß ich gar nicht, ob das richtige Wort ist. Es ist irgendwie so eine Verantwortung, die ich eigentlich eher damit verbinde. Es ist toll. Wie gesagt, ich sage es ja auch immer wieder, es ist toll, es ist ein Privileg. Ich hab darauf nicht hingearbeitet. Jetzt habe ich irgendwie eine Chance und deswegen habe ich auch eben gesagt, versuche ich mich auch immer so gut wie möglich darauf vorzubereiten, weil ich niemals mir vorwerfen lassen möchte und mir selber vorwerfen möchte, dass ich mich nicht 100% darauf vorbereitet habe. Weil ich weiß um diese Chance, ich weiß um dieses Privileg, ich weiß, wie viele Frauen und auch teilweise Männer kämpfen für diesen Sport, für diesen Frauenfußball auch kämpfen. Und für mich kann es auch nicht schnell genug gehen, aber man muss sie halt alle irgendwie auch mitnehmen.
Abschließend, wer ist der berühmteste Kontakt in deinem Telefonbuch?
Also wahrscheinlich Bekanntheitsgrad von 100 hat nur Lothar. Ja. Deswegen ist das er.
Dann machen wir das.
Mal schauen, ob es klappt, oder? Dann
schauen wir doch mal.
Lothar weiß von nichts. Aber ist eigentlich immer recht gut erreichbar, oder? Du kennst ihn fast noch ein bisschen besser.
Mit Video nicht ganz so oft.
Okay, da mag er nicht, oder?
Ja, also ist nicht so...
Schauen wir mal.
Vielleicht sind die Haare nicht immer.
Es klingelt schon mal. Er ist jetzt nicht im Flieger nach Wo auch immer. Es kann einfach bei ihm immer überall hingehen.
Das ist richtig.
Ich glaube, ich habe ihn ein paar Mal schon angerufen und er ist eigentlich bislang immer rangegangen.
Vielleicht ruft er ja noch zurück.
Vielleicht ruft er
noch
zurück.
Wir machen ja jetzt noch unsere Challenge.
Ach ja, okay.
Wir haben den Ball, du hast die Dose dahingestellt, derjenige, der weniger Versuche braucht, gewinnt. Der Verlierer muss wie immer Foto inklusive des Textes auf Instagram posten und der Gewinner bestimmt. Deal.
Challenge accepted.
Wer beginnt?
Du.
Okay, wir starten im Schlafzimmer.
Ja, gerne.
Vor der A-Lizenz.
Man muss erstmal durch die ersten beiden Türen kommen, ne? Ah, das ist stark, weil...
Ja, der war sogar großartig, finde ich. War natürlich so gewollt.
Das ist natürlich so schlecht, dass er genauso liegen bleibt.
Nein! Zwei.
Gut. Das wird schwer, weil du brauchst auch eine gewisse Power. Das reicht, du musst ihn nicht umwerfen.
Nein, okay, so. Drei Versuche. Eins.
Also, das ist nicht so schön.
War leider auch gut. Aber.
Drei, ne? Hast du.
Ja.
Pass mal auf. Ach, shit. Ja, aber so knapp, oder? Nein! Okay, ja, es ist
ja, ich
knapp,
sehr.
Aber
auf,
nicht
ein
verdient.
Tolles Foto,
knapp und nicht verdient, ja.
Ja. Ja,
das ist mein
Resümee. Ja, vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast. Sehr, sehr spannend und weiterhin natürlich alles Gute.
Dankeschön, schön, dass ihr da wart.